möchte da weitermachen, wo ich Donnerstag aufgehört habe. Aber vorher möchte ich noch beten. Jesus, ich bitte dich, dass du meinen Mund benutzt und durch mich redest. Hilf mir, im Geist zu sein, deine Stimme zu hören und auf dein Zeugnis zu hören, dir zu gehorchen und alles zu sagen, was du sagen möchtest. Hilf mir, alles wegzulassen, was du nicht möchtest. Gib mir Gnade für meine Zunge. Danke für dein Blut. Und danke für deine Macht. Ich binde jeden Geist der Zauberei, Kontrolle und Manipulation, jeden Geist der Theologie oder Lehre oder Dogma in Jesu Namen. Du hast hier nichts zu stören, du hast hier nichts zu verlieren, wir wollen dich nicht. Und das Feuer Gottes geht vor uns her und verbrennt alle Feinde, die Gott widerstehen, in Jesu Namen. Amen. So, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, Donnerstag, Gott, was es bedeutet, Gott zu kennen. Ja, in Johannes 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass ihr dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, kennen. Und ich hoffe, einige haben gesehen, dass es absolut notwendig ist, dass wir Gott nicht durch Lehre, durch die Bibel oder sonst irgendwas kennenlernen, wirklich kennenlernen können. Dadurch werden wir nur falsche Konzepte über Gott bekommen. Wir haben den Vers in Matthäus gelesen, wo steht, dass die einzige Chance, Gott kennenzulernen, ist, eine Offenbarung von ihm zu haben. Gott muss sich uns offenbaren, sonst wird das alles nichts. Sonst werden wir nur falsche Konzepte, Lehrmeinungen und Dogmen haben, die absolut tot sind und die kein ewiges Leben sind. Es ist absolut wichtig, dass wir es zulassen, dass Gott alle unsere Konzepte und falsche Vorstellungen vernichtet. Und der Weg, Gott zu kennen, ist seine Gegenwart. Ja. Mose hat Gott, wir haben gelesen, wir haben damit geendet, wie Mose gelesen hat, wie Mose zu Gott gesagt, Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen. Und Gott hat gesagt, soll ich mit dir gehen? Das ist der einzige Weg. Ja. Und sagt, ja, sonst bringt das alles nichts. So, wenn Gott mit uns geht, werden wir ihn, wenn wir in seiner Gegenwart sind und seine Gegenwart haben, werden wir ihn kennenlernen. Das ist der einzige Weg, ihn wirklich zu kennen. Und mit seiner Gegenwart meine ich nicht seine Allgegenwart. Gott ist natürlich überall. Ja, die Bibel sagt, er ist sogar im Totenreich. Überall, man kann nicht vor ihm weglaufen. Aber wir sprechen hier von der wahrnehmbaren, von der manifesten Gegenwart Gottes. Okay. Und wir schlagen mal 2. Mose. Auf. Da sagt Gott zu Mose, 2. Mose 23, Vers 20, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht dulden. Denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen alles tun wirst, was ich sage, so soll der Feind, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hethitern, Pherezitern, Kananitern, Hebitern und Jebusitern bringt und ich sie vertilge, so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen. Und du sollst es nicht machen wie sie, sondern sollst sie vollständig zerstören und ihre Säule ganz niederreißen. Wir wissen, dass das nicht passiert ist, auch nicht unter Josua. Ja. Und Gott, das ist das erste Mal, wo Gott zu Mose so eine Erklärung gibt, wie er das Ganze bewerkstelligen will. Mose wusste nicht wirklich, Gott, wie wirst du dieses Volk hier durchbringen? Mose wusste, dass das Volk sehr halsstarrig ist. Das erste Mal, als Gott am brennenden Busch zu ihm sprach und sagt, geh zu dem Volk und sage, Mose sagte sofort, Gott, die werden mir nie glauben. Die werden mir nicht glauben, dass du mir erschienen bist. Mose kannte sein Volk sehr gut. Ja. So, das Letzte, was sein Volk tun wird, ist Glauben. Gehorchen auch nicht. Mose hatte recht. Und hier ist das erste Mal, wo Gott Mose so eine Erklärung gibt, wie das Ganze geschehen soll. Er sagt, ich werde meinen Engel mit dir senden. Und der wird all das erledigen. Der wird alle Kämpfe kämpfen, der wird alle Feinde besiegen, der wird alles erledigen. ihr müsst nur aufpassen, dass ihr ihm gehorcht. Okay. Dann 2. Mose 32, Vers 34. Da redet Mose mit dem Volk, mit Gott wieder. Das ist kurz nachdem sie das goldene Kalb angebetet haben und Mose fürbitte für das Volk tut, damit Gott sie nicht völlig auslöscht. Und da heißt es, Mose sagt, vergib ihm doch die Sünden, hab Gnade und so. Ne? Mose bittet um Vergebung für sein Volk. Und dann antwortet Gott ihm in Vers 34, so geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Mein Engel soll, sagt Gott das zweite Mal, dass er einen Engel mitschicken möchte. Okay. Und dann im nächsten Kapitel, 33, Vers 2, ich aber will einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pherusiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. Das dritte Mal sagt Gott Mose, ich will einen Engel mit dir mitschicken. Okay, soweit nichts Besonderes. Jetzt wird es aber ein bisschen komisch. Und zwar in Vers 12, 33 Vers 12. Da hat Mose wieder eine Begegnung mit Gott. Und Mose sagt, und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Moment mal, Mose, hat Gott dir nicht gerade dreimal gesagt, dass ein Engel mit dir mitschicken wird? In Vers 12 sagt Mose, du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Irgendwie ist Mose nicht damit zufrieden, dass Gott einen Engel mitschickt. Mose nimmt dieses Angebot anscheinend nicht an. Gott sagt, ich werde einen Engel mit euch mitschicken, der wird alles erledigen. Es war allen Leuten klar, dass etwas Übernatürliches passieren musste, damit sie das überhaupt schaffen. Nie im Leben würde dieses Volk allein in der Wüste überleben, geschweige denn all die Kriege in Kanaan überleben. So, es war allen klar, Gott muss irgendwie eingreifen. Aber diese Art und Weise, dass Gott durch einen Engel eingreift, war für Mose anscheinend nicht genug oder nicht zufriedenstellend. Und Gott geht interessanterweise darauf ein. Wo er eben dreimal gesagt hat, ein Engel, ein Engel, ein Engel, Mose sagt so, wen willst du mit mir mitschicken? Ich habe dir auch einen Engel gesagt. Und Mose sagt so, nein, will ich irgendwie nicht. Und dann sagt Gott in Vers 14, und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Möchtest du etwa, dass ich Gott selber mit dir mitgehe? Warum macht Gott nicht sofort ihm dieses Angebot? Warum kommt Gott nicht sofort, Mose, möchtest du, dass ich mit dir mitgehe? Warum macht Gott das nicht sofort? Macht er nie in der Bibel. Macht er nie. Bei den Jüngern von Emmaus, da heißt es, und er tat so, als wolle er weitergehen. Sie aber drängten ihn. Und erst als sie ihn drängten und zwangen und sagen, komm, bleib doch bei uns, dann blieb er bei ihnen. Ja. An den Blinden ging er vorbei. Und erst als der Blinde anfing laut zu schreien und da Krawall gemacht hat, drehte er sich um. Bei der Frau, die von Jesus wollte, dass er den Dämon aus ihrer Tochter austreibt, sagte so, nö, ich bin nicht zu dir gesandt. Nutze den Schaf ins Haus Israel. Du bist von den Heiden. Was soll das? Mach das nicht. Und dann demütigt sich die Frau und sagt, hey, bestimmt fallen da ein bisschen, ist deine Gnade so groß, dass für mich ein paar Krümel übrig bleiben. Und sie demütigt sich und er sagt dann, okay. Na, erst nachdem sie sich gedemütigt hat, sagt er, kannst du haben. Das ist ein ganz normales Prinzip, was wir überall in der Bibel finden. Gott drängt sich niemals auf und Gott prüft unser Herz, ob wir ihn wirklich wollen. Gott hat Mose dreimal angeboten, einen Engel mitzuschicken, der all die Probleme erledigt. Und Mose war damit nicht zufrieden. Mose wollte nicht einfach die Probleme erledigt haben. Er wollte nicht einfach die Probleme lösen. Mose wollte Gott haben. Das Herz Mose war so, dass es wirklich Gott wollte. Er wollte nicht einfach ein Wunder oder Kraftwirkungen oder sonstes. Er wollte auch, es war ihm auch nicht so wichtig, ob das Volk jetzt da durchkommt oder nicht. Er wollte, dass Gott mit ihm geht. Das war Mose wichtig. Okay. Gott gibt ihm dieses Angebot. Ja. Nachdem er dreimal was anderes angeboten hat, sagt Gott, soll ich selbst mitgehen? Und Mose sagt, wenn du doch nicht selbst mitgehst, so bringt das alles nichts. So führen wir uns nicht von hier auf. Weil dann sagt er in Vers 16, denn das ist das Einzige, was den Unterschied macht, dass du mit uns mitgehst, dass wir deine Gegenwart haben. Das ist das Einzige, was dieses Volk auszeichnet. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst. So dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Das macht den Unterschied. Dass Gott mit uns geht, dass wir die manifeste Gegenwart Gottes haben, das macht den Unterschied. Das ist die Auszeichnung Gottes vor jedem anderen Volk auf der Erde. Okay. Mose gibt sich nicht mit dem Engel zufrieden. Ja. Gott hat Moses Herz geprüft und das Herz Mose wollte wirklich Gott selber. Wohin sollte die Reise eigentlich gehen? Habt ihr das schon mal überlegt? Wohin sollte die Reise des Volkes Israel gehen? Gott sagt manchmal, Gott sagt an diesen Ort, in dieses Land, im Psalm 87, 54 lesen wir genau, wohin die Reise gehen sollte. Da heißt es nämlich, und ich glaube, das wird euch jetzt ein bisschen verwundern, vielleicht auch nicht. In Vers 7, 78, Vers 54, da heißt es, und er brachte sie in ein heiliges Land. Okay, das wussten wir, die sollen in das Land Kanaan gehen, ja. Aber es wird noch genauer. Zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Ein Berg war das Ziel. Das war nicht der Horeb oder der Sinai, das war ein anderer Berg. Das war der Berg Zion. Das war das Ziel der Reise. Wir werden das noch genauer sehen. Er brachte sie in ein heiliges Land zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Und in 2. Mose 15, 17 heißt es, du wirst sie hineinbringen in das Land und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Du wirst sie hineinbringen in das Land, aber nicht nur in das Land. Das wichtigste Ziel in dem Land war der Berg Zion. Und das ist der Ort, den der Herr zu seiner Wohnung gemacht hat. Das ist der Ort der ewigen Gegenwart Gottes, der Berg Zion. Und es gibt immer wieder, ich stoße immer wieder, es ist erstaunlich, auf Leute, auf für mich ist das nichts, sind das nichts anderes als fromme Bibelkritiker, ja, die im Grunde das, die Bibel kastrieren und das ganze Alte Testament wegschmeißen. Die sagen, ach, das ist alles Altes Testament, das gilt alles nicht für heute und also ein Müll. Ja. Und weil ich schon sehr früh mit diesen Leuten immer zusammengestoßen bin, fing ich an, mir die Bibelstellen zu merken, die genau das Gegenteil sagen. Zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 6. Da spricht der, schlagen wir es mal auf, 1. Korinther 10. Nur für den Fall, dass hier solche Leute sitzen. Oder dass jemand so, ich bin so erzogen worden. Ja. 1. Korinther 10, Vers 1. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Und was bedeutet das? Dass sie in der Wolke waren und dass sie durch das Meer gingen? Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. So, die haben alle zwei Taufen erlebt. Eine Wassertaufe im Meer und die Wolke symbolisiert die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und werden wir später noch genauer kurz sehen. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. So, warum steht das im Neuen Testament? Warum sagt Paulus das in Korinther? Vers 6. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen. damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. So, die Dinge stehen da alle für uns. Ja? Dann heißt es weiter, wir sollen nicht Götzendiener werden, Vers 7, so wie die alle Götzendiener geworden sind. Vers 8, wir sollen nicht Unzucht treiben, so wie die alle Unzucht getrieben haben. Vers 9, wir wollen nicht Christus versuchen, so wie sie ihn verursacht haben. Oh, die wussten ja gar nichts von Christus. Hier steht aber, die haben Christus versucht. Paulus sagt das. Die haben damals im Alten Testament Christus versucht. Ja? So lasst uns nicht Christus versuchen, wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Vers 10, murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. So, all diese Dinge, die da auf der Reise passierten. Paulus sagt hier, schwarz auf weiß, das ist eine Warnung für uns. Und das ist nicht irgendwie eine Geschichte von damals, sondern es ist ganz aktuell. All das, was denen passiert ist, kann uns, wiedergeborenen, eventuell geisterfüllten Christen, auch passieren. Und dann heißt es in Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Und das, was dem Volk Israel damals passiert ist, ist jetzt für uns, für die die letzten Tage angebrochen haben, das Ende, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist, viel wichtiger. Und jeder, der sagt, das Alte Testament, das ist unwichtig für die Gemeinde, der kann gleich nach Hause gehen. Bei Gott. Also, ganz ehrlich. Ja. 2. Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift ist nützlich zur Ermahnung, zur Erbauung, zur Lehre und so weiter. Die ganze Schrift. Die ganze Schrift. Und als Paulus das geschrieben hat, hat er wahrscheinlich seine Schriften noch nicht mal dazu gezählt, sondern sich auf das Alte Testament bezogen. Und es gibt noch viele weitere Schriftstellen, die das sagen. Ja. Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist ein Evangelium verkündigt worden. Ja, das wissen wir. Jetzt kommt der Teil, den wir nicht wissen. Wie auch ihnen. Den Leuten da in der Wüste wurde ein Evangelium verkündet. Ja, das steht hier. In der deutschen Übersetzung steht da Heilsbotschaft und hat sich nicht getraut, Evangelium zu übersetzen. Das gleiche Wort. Ja. Denn auf uns ist, ja, und im Vers 1 steht wieder das Gleiche, was Paulus geschrieben hat, in Korinther 10, Vers 11. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Und in Kapitel 3 hat er dann, in Kapitel 4, zeigt er, in Kapitel 3 berichtet er, wie die da bei Meriba alle verstockt wurden und zurückgeblieben sind in der Wüste und so weiter. All diese Dinge sind als Warnung für uns. Und wenn irgendjemand auch nur ankommt und sagt, ach, das gilt alles nicht für heute, das ist alles Altes Testament. Nein, in Jesu Namen, das nehmen wir niemals an. Ja? Die Bibel ist sehr klar. Der Hebräerbrief ist sehr klar. Ja? Okay. Und alle diese Dinge, die sie erlebt haben, sind für uns. Im Petrusbrief steht es übrigens auch noch mal. Ne? Aber das kann jeder, es gibt so viele Stellen, die das sagen, ich werde sie nicht alle aufzählen. Wenn jemand die paar Verse, die ich jetzt aufgezählt habe, nicht glaubt, dann wird er auch die anderen nicht glauben. Und das Volk Israel hat auf der Reise folgende Station. Die erste Station war der Auszug aus Ägypten. Dann sind sie durch das Meer gezogen, dann kam die Wolkensäule und die Feuersäule, dann kam der Berg Sinai, dann kam die jahrelange Wanderung durch die Wüste, dann kam der Durchzug durch den Jordan, dann kam der Einzug in das verheißene Land. Und dann kam erstmal lange gar nichts. Und später werden wir noch sehen, erst unter dem König David kam der volle Besitz des Landes, inklusive des Berges Zion. Der Berg Zion war bis zur Zeit von König David von den Jebusitern in Besitz genommen. Die Stadt Jerusalem war bis zur Zeit des König Davids. Als König David König wurde, hat er bei einer seiner ersten Handlungen war, diese Stadt Jerusalem einzunehmen für Gott. Ja. Und wir haben gerade in den Versen von dem Engel gehört, dass Gott gesagt hat, ich will einen Engel vor euch herrschen und ihr sollt die Heviter, die Pherasiter, die Kananiter und die Jebusiter und die anderen alle auslöschen. Und jedes Mal werden extra die Jebusiter hervorgehoben, dass die auf jeden Fall da vertrieben werden sollen. Ja. Haben sie nicht gemacht. Unter Josua haben sie nicht gemacht. Erst König David hat Jerusalem eingenommen und in Jerusalem den Berg Zion eingenommen. König David war der Erste. Und dieser Berg Zion, das war das Ziel von Anfang an, haben wir Psalm 78 gelesen. Gott wollte sie zu diesem Berg Zion bringen. Aber die Reise hat ein bisschen länger gedauert, ja, als wir dachten. Erst bei König David ist die Reise, wurde das Land eingenommen. Und all diese Stationen, die das Volk Israel auf dieser Reise durchgemacht hat, die sind für uns als Vorbilder und wir können daraus was lernen. So, wir wissen alle, der Auszug aus Ägypten, der steht sinnbildlich für unsere Errettung von der Welt, für unsere Wiedergeburt, dass wir das Leben in der Welt hinter uns lassen, dass wir abhauen und sagen, mit all dem, mit all der Sünde, mit habe ich keinen Bock mehr drauf, ich will das nicht mehr. Ja? Wir wissen, dass das dazugehörige Fest, das Passafest, das spricht von dem Opfer Jesu, von dem Blut, nur das Blut Jesu, das ist die alleinige Grundlage unserer Errettung. Wegen dem Blut Jesu geht der Engel des Todes an uns vorüber. Ja? Wegen dem Blut Jesu kommen wir nicht unter das Gericht. Nur das Blut Jesu, nicht weil wir cool sind oder weil wir nicht cool sind. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Blut Jesu muss an unserer Herzenstür sein. Das ist die einzige Grundlage der Rettung. Okay, das wissen wir. Das Fest der ungesäuerten Brote, was sofort danach kam. Dann der Durchzug durch das Meer, haben wir schon gelesen. 1. Korinther 10, Vers 2. Es steht symbolisch für die Wassertaufe. Und die Wolkensäule, darüber möchte ich heute im Detail sprechen gleich. Ja, die steht, wofür die steht, sage ich jetzt noch nicht. Dann kommen wir zu dem Berg Sinai. Und was da passiert, einmal das Ganze, was da am Berg Sinai passiert, das passiert an dem Tag, den sie nachher Pfingsten genannt haben. Ja, das steht symbolisch für Pfingsten. Aber da passiert noch mehr. Sie begegnen da dem Gott des Feuers. Und sie begegnen da der ganzen Heiligkeit Gottes. Und sie konnten es nicht ertragen, als diese Worte, die Gott gesprochen hat, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, als sie zu ihnen gingen. Ja. Sie konnten, es steht, schrieben, sie konnten es nicht ertragen. 5. Mose 5, Vers 22. Genauso wie heute auch viele Leute es nicht ertragen können, wenn sie den Maßstab Gottes und wenn sie Gottes Heiligkeit begegnen. Konnten es. 5. Mose 5, diese Worte redet, Vers 22, diese Worte redet der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, dem Berg Sinai oder Horeb, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit mit gewaltiger Stimme, und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinernen Tafeln und gab sie mir. Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer Stämme und eure Ältesten. Und ihr sprach, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Sie hatten eine Begegnung mit Gott. Und sie hatten Todesangst, dass sie sterben werden. In 2. Mose, dies ist ja nur ein Bericht, der, wo Mose sich daran erinnert, was damals passiert ist, sozusagen eine Zusammenfassung. Wenn wir die tatsächlichen Ereignisse in 2. Mose lesen, da heißt es ja, rede du mit uns, damit wir nicht sterben. Und jeder, der Gott begegnet, muss sterben. Ja, was ist die Wahrheit? Jeder, der Gott begegnet, muss sterben. All unsere Konzepte, unsere Bilder, unsere Vorstellungen von Gott, die sterben, wenn wir Gott begegnen. All unsere Religiosität wird sterben, wenn wir Gott begegnen. Unser ganzes Eigenleben. Das kann die Heiligkeit nicht ertragen. Als Jesaja diese Vision hat in Jesaja 6, das Erste, was über seinen Lippen kommt, ich bin verloren. Ich sterbe, in anderen Worten. Ich werde es nicht überleben, es sei denn, hier passiert was. Als Daniel die Vision hat und vor diesem Mann mit weißen Kleidern und Augen wie Feuer steht, er fiel um wie tot. Und wenn ein Engel ihn nicht berührt hätte und ihm nicht aufgeholfen wäre, wäre er nie wieder aufgestanden. In den 90er Jahren, da gab es eine Bewegung Gottes, an drei Orten war die. In Uruguay, in Argentinien und in Atlanta. Und da erschien Gott mit seiner Heiligkeit. Ja, und ich habe ein paar Leute getroffen, die da live dabei waren. Und das Erste, was da passiert ist, Gott hat sich mit seiner Heiligkeit in der Gemeinde manifestiert. Mit seinem Feuer. Das Erste, was passiert ist, alle Jugendlichen sind rausgelaufen und nie wiedergekommen. Und das Zweite, was passiert ist, Leute, die eigentlich jahrelang wiedergeboren und mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, lagen auf dem Boden und fingen an zu schreien, dass sie die Hölle verdient hätten. Ich weiß von einer Person, mit der die hat mir das erzählt, also die hat mir erzählt, wie es für sie war. Sie war auf einmal weg, hatte eine Vision und sah, wie sie vor dem Kreuz Jesu stand. Und wie sie mit Steinen, und Jesus hing am Kreuz und sie schmiss mit Steinen auf Jesus. Und sie sah, wie jeder einzelne Stein, den sie auf Jesus schmiss, eine Sünde war, die sie in ihrem Leben irgendwann mal begangen hatte. Und diese Vision, die ging über 8 Stunden oder 9 Stunden lang. Der Gottesdienst war längst beendet, die mussten sie nach Hause tragen, die war immer noch weg. Und ganz am Ende, und sie merkt, was sie da tut in ihrer Vision, sie sieht, was sie da Böses tut, dass sie auf den Sohn Gottes, der am Kreuz hängt und am Sterben ist, dass sie dazu beiträgt, ihn umzubringen. Und dass sie mit ihren Sünden den Sohn Gottes steinigt. Und während sie sich selber in dieser Vision sieht und diese Vision sieht, sie denkt, alles, was ihr durch den Kopf geht, ich habe die Hölle verdient. Ich bin nicht gut. Vorher dachte sie, sie ist gut. Sie war eine wiedergeborene und geisterfüllte Christin. Ja. Und als sie diese Vision, als Gott sich mit seiner Heiligkeit manifestiert und sie diese Vision hatte, sie sagte so, wenn Gott mich auf der Stelle umbringen würde, ich hätte es verdient, ich könnte mich nicht beschweren. Und nachdem sie 8 Stunden lang dieses Bild hat und jede einzelne Sünde sieht und sie war völlig zerbrochen und völlig am Ende, guckt Jesus sie vom Kreuz an. Der Sohn Gottes schaut ihr in die Augen und er sagt, alle diese Sünden habe ich dir vergeben. Alle diese Sünden, alle diese Steine, die ich abgekriegt habe von dir, habe ich dir, sind dir vergeben. Und dann war die Vision vorbei. Und diese Person war nie wieder die gleiche, nachdem sie das erlebt hat. Ja. Und das war eine Bewegung Gottes, wo Gott sich gezeigt hat und die Christen geschockt hat. Das war ähnlich wie am Sinai. Ja. Gott kam mit seiner Heiligkeit und mit seinem Feuer. Und die meisten Leute haben es nicht ertragen. Die Ältesten, die Gott zu sich gerufen hatte, haben es nicht ertragen. Aaron hat es auch nicht ertragen. 2 Leute nur, Josua und Mose, haben es ertragen. Und alle Leute, die eine Begegnung mit dieser Heiligkeit Gottes haben, die so eine Gottesbegegnung haben wie am Sinai, Hiob zum Beispiel. Hiob war einer der vollkommensten Menschen auf der ganzen Erde. Gott selber sagt es. Auf der ganzen Erde ist keiner wie mein Knecht Hiob. Hiob war der frommste Mensch auf der ganzen Erde. Aber als Hiob Gott sieht in seiner ganzen Größe und Majestät und Heiligkeit, Hiob sagt so, ich hasse mich. Ich tue Buße in Staub und Asche. Ja. Das ist der Berg Sinai. Das ist die Heiligkeit Gottes. Und danach, das ist die wirkliche Begegnung mit dem Heiligen Geist. Ja. Wir verwechseln das oft. Wir denken, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, wenn wir ein bisschen in Sprachen reden und ein bisschen uns in den Geistesgaben bewegen. Das ist nicht die ganze Taufe mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte sehen wir, dass die ganze Taufe mit dem Heiligen Geist das Feuer Gottes beinhaltet. Und es erschien ihnen wie zerteilt Zungen von Feuer. Und die komplette Erfüllung mit dem Heiligen Geist beinhaltet eine tiefe, tiefe Reinigung und eine Zerstörung von allen Konzepten und falschen Vorstellungen, die wir von Gott haben. Und sie wird immer eine gewaltige Gottesfurcht in uns produzieren. Ja. Was passiert danach? Was passiert nach dieser Station am Berg Sinai? Die müssen durch die Wüste. Ja. Sie rebellieren und rebellieren. Insgesamt hat das Volk 10 Prüfungen. Alle, bei jeder Prüfung fallen sie durch. Immer murren sie, immer beschweren sie sich. Ein paar Mal, 3 oder 4 Mal wollen sie Mose töten. Und Gott sagt, in Wirklichkeit wollen sie nicht, haben sie nicht ein Problem mit dir, Mose. In Wirklichkeit haben sie ein Problem mit mir. Und es kommt eine lange Zeit der Prüfung in der Wüste. Danach kommt der Durchzug durch den Jordan. Ja, das ist sinnbildlich, das werden wir heute nicht behandeln. Das steht sinnbildlich für den Tod und die Auferstehung. Und danach kommt der Einzug in das verheißene Land. Im Hebräerbrief lesen wir, dass das der sinnbildlich für die Ruhe Gottes steht. Und ganz am Ende unter König David kommt der volle Besitz des Landes und des Bergs Zion. So, das sind die Stationen, die das Volk durchmacht. Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass es bei Jesus so ähnlich ist. Gott hat Jesus aus Ägypten gerufen. Ja. Josef musste mit Jesus nach Ägypten ziehen. Kein Mensch weiß warum. Gott sagt Mose, Josef, zieh mit ihm nach Ägypten. Hätte er auch irgendwo anders hinziehen können. Er musste vor Herodes fliehen. Und dann kommt Jesus, wie das Volk Israel, aus Ägypten raus. Jesus wird getauft. Nach seiner Taufe wird er vom Heiligen Geist erfüllt. Als nächstes kommt die Wüste. Danach kommt sein Tod und seine Auferstehung. Danach kommt seine Himmelfahrt, wo er sich zur Rechten Gottes setzt und ruht, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Wir haben die gleichen Stationen im Leben Jesu. Ja, das ist nun mal so. Interessanterweise auch bei Mose. Bevor Mose das Volk Israel in die Wüste führte, und das Volk Israel war nicht sehr zu Hause, hat sich nicht sehr zu Hause gefühlt in der Wüste. Die mochten die Wüste irgendwie nicht. Interessanterweise hatte Mose nie ein Problem in der Wüste. Er fand das nicht so schlimm. War ziemlich cool, ja. Gott war die ganze Zeit mit ihm. Gott hat mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Ja. Mose hatte nie Sorge, dass er verhungern wird in der Wüste. Das Volk hatte ständig Sorge, dass er verhungern wird. Mose hatte nicht Sorge, dass er verdursten wird. Das Volk hatte ständig Sorge, dass er verdursten wird. Mose hatte keine Sorge, dass sie sterben werden wegen den ganzen Armeen, die da um sie rum sind. Das Volk hatte ständig Angst, dass irgendjemand sie und ihre Kinder abschlachten wird. So, Mose war ganz zu Hause in der Wüste. Das Volk Israel war sehr unkomfortabel in der Wüste. Interessanterweise war Mose ja nicht das erste Mal in der Wüste. Er hat schon vorher 40 Jahre da gelebt. Auch in der Gegend vom Berg Gottes übrigens, wo er sich da versteckt hat, vor der Pharao. Für Mose war das nicht. Deswegen konnte Mose der Leiter sein, weil Mose war schon vorher einmal durch die Wüste durchgegangen und hat da 40 Jahre gelebt. Und das war für ihn nicht mehr so schlimm. Mose hatte kein Problem mehr, dass er die Fleischtöpfe Ägyptens nicht mehr hatte. So, er ist schon vorher durch ein Training gegangen. Okay, worüber ich heute sprechen möchte, ja. Auszug aus Ägypten, das ist klar. Das haben die meisten, nicht alle, aber die meisten haben das hinter sich. Ja. Denen ist klar, die Welt ist doof, da will ich nicht mehr zurück. Ein Leben in Sünde und in Wirklichkeit, das möchte ich nicht. Ja. Wenn du es doch möchtest, dann glaube ich, bist du hier falsch. Ja. Und alle haben das erlebt, wie sie aus Ägypten rausgezogen sind und zu einem gewissen Maß Befreiung bekommen haben. Ja, von dem Pharao, der ein Sinnbild für den Satan ist, und den Sklaventreibern. Gott betont übrigens extra die Sklaventreiber auch nochmal in der Bibel. Ja. Und das spricht davon, dass wir Befreiung von den Bindungen, von den Dämonen und von den Dämonenfürsten, die unser Leben beherrscht haben, bekommen. Und all das nur durch die Kraft des Blutes Jesu. So können wir ausziehen aus Ägypten. Okay, der Durchzug durch das Meer, das haben die meisten auch hinter sich, die Taufe. Das Begraben werden mit Christus in den Tod, das Auferstehen zu und Leben in neuem Leben. Ja. Und bei der Taufe, oft passiert es so, dass in der Taufe eine weitere oder eine tiefere Befreiung von anderen Sünden passiert, wenn auch nicht von, immer noch nicht von allen. Ja. Aber wir werden weiter von mehreren Bindungen frei. Nachdem sie durch das Meer gegangen sind, erst danach war Ägypten keine echte Bedrohung mehr. Bevor sie durch das Meer gingen, war ihnen die Armee des Pharaos immer noch auf den Fersen. So, diese Taufe war ein klarer Schnitt. zwischen Ägypten, zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben. Ein ganz klarer Schnitt. Und die Armee Pharaos war danach keine Bedrohung mehr, weil sie gab es nicht mehr. Das Problem war, dass Ägypten noch in ihnen drin war, in ihrem Denken und in ihren. Das ist ein anderes Problem. Aber es war keine reale Bedrohung mehr. Und mit unserer Taufe fängt die tatsächliche Befreiung oder Errettung von der Welt, dem Fleisch und dem Teufel erst richtig an. Und die Taufe ist ein klarer Schnitt zwischen allen konfessionellen Bindungen und Bindungen des alten Lebens. Ja, das heißt, wir gehen in den Tod und wir sterben für die Welt. Okay, das ist auch klar. Jetzt kommen wir zu dem Interessanten. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu der, ich habe letztes Mal gesagt, dass wir als Gemeinde auf einem Weg sind. Am Anfang hatten wir keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Wir wollten einfach nur Gott gehorchen. Und so langsam, wo es uns jetzt so in dieser Form seit 4 Jahren gibt, stellt sich heraus, Gott hat tatsächlich etwas vor. So, wir haben nicht danach gesucht oder so, das zeigt sich einfach. Und wir sind auf einem Weg, das habe ich ja letztes Donnerstag erklärt. Und unser Weg wird gemeinsam und einzeln wird diese Station haben. Und die Art und Weise, wie dieser Weg zu gehen ist, oder die Methode, habe ich ja letztes Mal gesagt, damit haben wir letztes Mal aufgehört, ist die Gegenwart Gottes. Und da kommen wir zu der Wolke und der Feuersäule. Und wir lesen mal 2. Mose 13, Vers 21, und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Okay. Erst als sie aus Ägypten raus sind, passiert das, dass sich diese Wolken und Feuersäule manifestiert. Ja. Und wenn wir einen klaren Schnitt mit der Welt und mit dem alten Leben machen, dann werden wir auch mit der Wolken- und Feuersäule in Begegnung kommen, Berührung kommen. Aber nur, wenn wir wirklich Ägypten zurückkehren, sonst nicht. Ja. Und diese Wolkensäule, das ist nichts anderes als die manifeste Gegenwart Gottes. Gott hat ja zu Mose gesagt, der Weg ist meine Gegenwart. Das ist der Weg, mich kennenzulernen. Das ist der Weg, der wirklich zu mir führt. Wir werden nachher sehen, die Wolke führt sie direkt zum Berg Zion. Diese Wolke hat ihren Heimatort direkt auf dem Berg Zion. Nirgends woanders. Nicht beim Berg Sinai. Ja. In 5. Mose 2, Vers 3 sagt der Herr, lange genug seid ihr um diesen Berg Sinai herumgezogen. Oder habt euch herumgelagert. Lange genug. Und das ist bei der heutigen Gemeinde genauso. Die meisten Christen haben sich lange genug um die Pfingsterfahrung, um die Gaben des Geistes und all diese Dinge gelagert und ziehen da rum und ziehen da rum und ziehen da rum. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja. Oh, wenn wir doch wieder so wären wie die ersten Christen. Ja, das ist schön und das ist wahrscheinlich besser als wir jetzt sind, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist der Berg Zion, das Ziel ist nicht der Berg Sinai. Wir wollen, Gott hat noch was viel Größeres als nur seine Kraft, sein Feuer, seine Macht und seine Kraftwirkung. Gott hat noch etwas viel Größeres vor, als nur den Berg Sinai. Ja. Und die lagern sich ziemlich lange, ich glaube ein Jahr oder so, bleiben sie bei diesem Berg. Aber irgendwann muss man weiterziehen. Ja, irgendwann müssen wir als Christen erkennen, die Geistesgaben oder die Dienstgaben, die wir bekommen, um zu dienen, das ist nicht das höchste der Gefühle, das ist nicht das größte Ziel. Paulus sagt, die Liebe ist viel größer. Johannes sagt übrigens, durch die Liebe kriegt man die Gegenwart Gottes. Wenn wir uns lieben, dann ist Gott mitten unter uns. Jesus sagt, durch die Liebe, daran wird jedermann erkennen, dass ihr etwas Besonderes seid. Mose sagt, wenn du mit uns bist, wird jeder erkennen, dass wir was Besonderes sind. Die Liebe bringt die Gegenwart Gottes. Und Paulus sagt, die Liebe ist viel größer. Und man kann die Geistesgaben haben und die Kraftwirkung, ohne dass man wirklich die manifeste Gegenwart Gottes hat. Das ist möglich. Genau das Angebot hat Gott Mose gemacht. Gott hat zu Mose gesagt, ich kann euch einen Engel geben. Der Engel besorgt euch all die Kraftwirkung, der besorgt all die Wunder, der macht alle eure Feinde platt. Aber Gott, das ist nicht das Gleiche wie Gott, Gottes Gegenwart. Und die Gaben sind nicht unser Ziel. Ja. Gott gibt sie uns, Gott hat sie uns gegeben, Gott wird uns mehr davon geben. Ja. Aber es gibt etwas viel Größeres, es gibt einen weit vortrefflicheren Weg, sagt Paulus. Und dieser Weg, der führt direkt zu Jesus selber, der führt direkt in die Gegenwart Jesu hinein. Und das Ziel dieses Weges ist der Berg Zion. Das, ja. Okay. Aber jetzt zur Wolkensäule. Ja. Das hier ist die erste Erwähnung von der Wolkensäule. Und wenn wir wirklich aus Ägypten herauskommen, dann wird die Wolkensäule da sein für uns. Warum wird sie da sein? Sie möchte uns den Weg zeigen. Ja. Hier steht, dass die Wolkensäule ihn erschien, um sie zu führen, Tag und Nacht. So, Gottes Gegenwart ist da, um uns zu leiten. Und überall, wo wir merken, die Gegenwart ist nicht mehr da, da wissen wir, ups, hier sind wir irgendwie vom Weg abgekommen. Überall, wo wir merken, irgendwas ist, diese Ruhe ist nicht mehr da, dieser Frieden ist nicht mehr da, wir sind vom Weg abgekommen. Wir sind nicht mehr unter der Wolke. Ja. Und wir haben das vor 4 Jahren, wir fingen das an, auf die harte Tour zu lernen. Ja. Wir haben kein Programm oder kein Gottesdienst ist in irgendeiner Form geplant bei uns. Und wir versuchen, der Wolkensäule, der Wolke zu folgen, wie sie geht, wie sie in den einzelnen Veranstaltungen geht, wie sie aber auch im Alltag geht. Ja. Ihr kennt alle diese Bibelstelle aus 1. Johannes, wo es heißt, ihr habt nicht nötig, dass jemand euch lehrt, denn die Salbung, die in euch ist, lehrt euch alle Dinge. Und Jesus sagt, Jesus, Paulus und so viele Stellen steht es in der Bibel, durch 2 oder 3 Zeugen soll jede Tatsache bestätigt werden. Und wir haben oft genug darüber geredet. Ja. Wir müssen auf dieses innere Zeugnis oder auf diese Salbung, die in uns ist, durch den Heiligen Geist, wir müssen darauf hören. Und das ist, wie wir der Wolke folgen. Sobald wir von Neuem geboren sind, haben wir dieses Zeugnis in uns. Als Maria mit Jesus schwanger ist, macht sie sich auf die Reise zu Elisabeth. Und Elisabeth war auch schwanger mit Johannes, dem Täufer. Beides Kinder, die von Anfang an mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Das ist ein Bild für uns. Hier sind 2 Frauen, die geisterfüllte Kinder, Babys im Bauch haben, die schwanger sind mit etwas. Und als sie sich sehen, hüpfen die beiden Kinder im Leib. Wo Geist auf Geist trifft, wo der Geist Gottes auf den Geist Gottes im anderen trifft, da gibt es eine positive Reaktion, ein inneres Amen, ja, Halleluja. Die beiden Kinder hüpfen. Und das, wenn wir das spüren, wenn wir das merken, das ist ein klarer Wegweiser. Das ist, da musst du lang gehen. Das verfolgst du bitte. Ja? Da geh, in die Richtung gehst du. Manchmal gibt es auch ein Bläh. Ja? Das ist auch ein klarer Hinweis. Stopp, hier gehst du nicht lang. Wenn du diesen Weg weitergehst, dann folgst du nicht der Wolke. Dann folgst du nicht der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist der Weg zu Gott. Gott zu kennen und zum Ziel. Die Gegenwart Gottes ist der Weg. Und durch unser inneres Zeugnis lernen wir, indem wir auf diese leise Stimme hören, lernen wir, diesen Weg zu gehen. Deswegen wollen wir nicht hier in den Versammlungen Dinge im Voraus planen oder irgendwie Konzepte oder Abläufe von vornherein festlegen. Wir wollen es lernen, auf das Zeugnis zu hören, das wir als Leitung dann haben. Wir machen manchmal Fehler, ja, das wussten wir schon vorher, dass wir die machen werden. Aber wir haben ziemlich viele Veranstaltungen, wo die Gegenwart Gottes sich zeigt. Wo es ein Amen oder wo es dieses innere Zeugnis gibt. Und das zeigt uns, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir folgen der Wolke. Und diese Wolke führt, natürlich, wo führt sie zuerst hin? Zum Berg Sinai. Zur Begegnung mit dem heiligen Gott. Der Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Das ist wahrscheinlich, wenn wir es schaffen, in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten der Wolke zu folgen, als Versammlung, dann steht uns, da bin ich mir absolut sicher, so eine Gottesbegegnung wie am Sinai bevor. Das kann ganz interessant werden. Andere Leute bezeichnen das als Erweckung. Ich finde, die beste Definition für Erweckung ist in Jesaja 64. Und das klingt, wenn wir das lesen, das klingt ziemlich ähnlich nach dieser Gotteserfahrung am Sinai. Da heißt es nämlich, ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbebten vor deinem Angesicht, wie Feuerreisig entzündet, wie Feuerwasser siedend macht, um deinen Namen, deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht oder vor deiner Gegenwart erzittern, indem du furchtbar eingriffest, für uns unerwartet herabführest, dass vor deiner Gegenwart die Berge erbeben. Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört noch vernommen, noch hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn warten. Interessant, ja? Der Himmel zerreißt, Gott kommt herab. Der Berg erbebt. Das haben wir alles am Sinai. Und dann haben wir das Feuer Gottes, haben wir auch am Sinai. Und dann haben wir die furchtbaren Taten Gottes, wo all die Völker um sie herum auf einmal Schrecken und Panik kriegen. Und auf einmal ist es gar nicht mehr so sehr die Frage, oh, gibt es Gott wirklich oder gibt es Gott nicht? Ja? Diese Frage hatten die ganzen Feinde von Israel nicht mehr. Alle wussten, es gibt diesen Gott. Und als sie in das verheißene Land einzogen, da hat die Hure Rab den Kundschaftern gesagt, wir haben alle gehört, wir wissen alle, was hier los ist. Wir wissen alle, dass Gott oder der Engel des Herrn vor euch hergeht und uns alle platt machen wird. Eigentlich wissen wir das alle. Aha. Die hatten noch ein bisschen Angst, aber die Völker, die hatten alle noch mehr Angst. Und Gott sagt, ich will meinen Schrecken vor euch her senden. Und alle Feinde werden die Hosen voll haben vor euch. Ja, das klingt ein bisschen anders, als wir das gewohnt sind. So, aber das ist, ich finde, das ist eine so treffende Beschreibung für Erweckung, wenn Gott selber herabkommt. Und auf einmal sehen die Dinge ganz anders aus. Für die Christen und für die Nicht-Christen. Ja. Und ich denke, das ist der Weg, wo wir hinsteuern. Wo wir hin möchten. Zumindest als Leitung. Ja. Wir wollen diese Begegnung, diese Heimsuchung, diesen Besuch Gottes haben bei uns. Und koste es, was es wolle. Und wenn es bedeutet, dass wir viele Sachen aufgeben müssen oder viele Dinge, die uns lieb sind, in das Feuer werfen müssen, weil wir auf einmal merken, oh, Gott ist ein bisschen anders, als wir uns das gedacht haben. Aber wenn das passieren sollte, das ist nicht das Ziel. Das ist nur eine weitere Station. Das Ziel ist noch viel größer. Das Ziel ist noch viel größer. Zurück zur Wolkensäule. Die Wolkensäule ist, ohne die Wolkensäule werden wir nie dahin kommen, werden wir nie die nächste Station erreichen. Die Wolkensäule, die manifeste Gegenwart Gottes, die hat Gott uns gegeben, ja, dass wir den Weg finden. Sie führt uns den Weg, haben wir gelesen, und sie ist uns auch ein Licht in der Nacht. So, wenn wir nicht wissen, wie geht es mit uns weiter, in welche Richtung gehen wir, was machen wir denn da? Wir wissen jetzt, Gottes Gegenwart ist der Trick, die Methode, der Wegweiser, was auch immer. Ja, es bringt nichts, wenn wir zu Leuten laufen, Bücher lesen, also das übliche Zeug machen. Ja? Ja, wir müssen die Gegenwart Gottes finden. Wir müssen ganz bewusst in die Gegenwart Gottes gehen. Und er wird uns den Weg zeigen. Und wenn wir uns nicht sicher sind, was sehr oft der Fall sein wird, weil wir es nicht gewohnt sind, so zu leben, durch das Zeugnis von zwei oder drei, du ein Zeugnis hast, Geh zu irgendjemand anderem, von dem du weißt, der hat mehr Ahnung, der ist weiter als du auf dieser Reise, und frag ihn, was er für ein Zeugnis davon hat. Das ist ein sehr einfacher Weg, wie wir vor falschen Entscheidungen bewahrt werden können. Ich kann euch sagen, ich wurde so oft, es erfordert natürlich Unterordnung, ja. Ne? Wenn ihr nur zum anderen lauft, um für euer Zeugnis eine Bestätigung euch abzuholen, das könnt ihr euch sparen. Ja. Es erfordert wirklich Unterordnung, dass ihr sagt, gut Gott, ich vertraue dir jetzt, dass du mir durch den Ruder sagst, was dein Wille für mich ist. Und diese Wolken, die Gegenwart Gottes, die tut noch viel mehr für uns. Sie ist nicht nur die Leitung und das Licht, aber das kommt an erster Stelle, weil das das Wichtigste ist, sonst würden wir uns sofort in der Wüste verlaufen. Die Wolke ist gleichzeitig auch ein Schutz. In 2. Mose 14 sehen wir das. Vers 19. Das ist die Israeliten sind dabei, durch das Meer zu ziehen, und die Ägypter sind ihnen auf der Pelle. Und die Ägypter sind ein bisschen schneller, weil die haben Wagen und Reiter und Pferde, die Israeliten nicht. Die Israeliten haben noch ihren ganzen Haushaltskram, den sie herschleppen müssen. Und die Ägypter, die sind bewaffnet und ziemlich mobil. Ja. Und dann passiert Folgendes: Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herrn Israels herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie war für die eine Wolke und Finsternis, und für die andere erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkommen. Die Wolke stellt sich zwischen die beiden, und für die einen ist die Wolke Finsternis und nichts Gutes, und für die anderen ist die Wolke gleichzeitig das Licht. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 2, Vers 15 und 16, den einen ist Christus ein Geruch zum Tod, den anderen ein Geruch zum Leben. Je nachdem, wie du dazu stehst. Wenn du auf der Seite der Ägypter bist, dann wirst du wahrscheinlich vor der Gegenwart Gottes weglaufen und dich im nächsten Busch verstecken, so wie Adam. Wenn du auf der anderen Seite stehst, dann wird diese Gegenwart Gottes für dich etwas sehr Schönes sein. Ich kann mich gut erinnern, als ich früher in der Gemeinde saß und bei Evangelisationen, und das war eine Gemeinde, wo fast nie die manifeste Gegenwart Gottes war. Aber manchmal wurde irgendein Evangelist eingeladen, und der hat dann eine Woche evangelisiert, und am Ende hat er immer Leute nach vorne gerufen und aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und in diesen 5 bis 10 Minuten, wo dann aufgerufen wurde, da war mir immer so unangenehm, damals, wo ich noch kein Christ war. Und ich mochte das nicht, obwohl ich christlich sozialisiert wurde und immer fromm aufgezogen und von mir dachte, dass ich ein Christ war, war ich aber gar nicht, ja, aber ich dachte es. Aber es war mir unangenehm, weil auf einmal war so eine komische Atmosphäre da, die mir Unbehagen bereitete. Das war Gottes Gegenwart. Und weil ich voller Sünde war und dreckig war und weil mein Herz nicht wirklich Gott gesucht hat, fand ich das nicht so toll. Ja. So, Adam hatte kein Problem mit der Gegenwart Gottes, bis er sich entschieden hat zu sündigen. Auf einmal war das Problem da. Gott hatte nie ein Problem mit Adam. Ja. Gott hat ihn auch nach seiner Sünde gesucht. Aber Adam war auf einmal, hatte er Angst vor Gott. Und so kann es uns auch gehen. Und wenn wir merken, oh nein, ich will lieber nicht zur Versammlung gehen, was ist, wenn Gott sich da manifestiert oder wenn Gott mich anspricht oder was ist, ach nee, da fühle ich, das ist ein Lobpreis, das ist mir alles so. Okay, dann denken wir mal drüber nach. So, auf welcher Seite stehe ich hier? Stehen wir auf der Seite, die Gott wollen und die Gegenwart Gottes haben wollen, oder sind wir auf der Seite, die vor Gott, für die die Wolke Finsternis ist? Ist es für uns ein Geruch zum Tod oder ist es für uns ein Geruch zum Leben? Und es geschah, Vers 24, 2. Mose 14, 24, es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Das haben wir hier schon oft erlebt. Leute, die hier hinkommen und voll im Verstand sind und prüfen wollen, ob hier auch die richtige Lehre gelehrt wird. Und ob wir alles richtig machen. Machen wir nicht, Mann. Als ob ich mit meinen 10 Jahren als Christ alles richtig machen würde. Hallo? Als ob ich alles verstanden hätte. So. Aber wenn Leute kommen hier hin und sitzen da und analysieren, und man merkt das übrigens im Geist, weil da geht so eine ziemlich unangenehme, nervende Kraft von diesen Leuten aus, die ständig versucht, die Gedanken zu stören und sowas, aber Jesus ist stärker. Das nervt trotzdem manchmal. Ja, und Leute sitzen und versuchen, die Predigt zu analysieren und so weiter und sind voll im Verstand. Die gehen hier raus verwirrter, als sie vorher mal reingekommen sind. Das ist die Wahrheit. Die gehen hier raus verwirrter, als sie vorher reingekommen sind. Und es gibt eine Menge Bibelverse, ne, die Gott in dieses Buch geschrieben hat, die alle unsere theologischen Schubladen und schönen, netten Lehren und unser Lehrgebäude, die wir haben, so einstürzen lassen. Es sei denn, wir biegen sie um und dichten sie um, sodass die bei uns reinpassen. Aber gut, dann möchte ich jetzt nicht anfangen wieder mit diesen komischen Bibelversen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wir werden Gott nie wirklich in irgendeine Schublade kriegen. Ich habe ja letztes Mal erzählt, als Anton Katz bei uns war, da fing er an, solche Fragen zu stellen. So, wie kann das sein, dass Gott es zulässt, dass 6 Millionen Juden umgebracht werden, inklusive Frauen und Kinder? Ja, und solche unangenehmen Fragen. Das kann einen schon mal aus seinem theologischen Kuschelsessel herauskatapultieren. So, das sind solche Fragen, die wir uns stellen müssen, aber die uns unangenehm sind. Ja. Und wenn wir im Verstand sind, oder wenn wir kommen mit einem kritischen Herzen, um zu analysieren, zu überprüfen und nach Fehlern zu suchen, wir werden verwirrt hier weggehen. Und die Verwirrung, Gott selbst wird sie geben. Da gibt es, und das ist keine komische Story aus dem Alten Testament, das ist im Neuen Testament genau so. Ja. Als die bei dem Gleichnis mit, bei der Geschichte, wo Jesus in den Tempel kommt und da ist ein Mann mit einer verdorrten Hand und da sind die ganzen Pharisäer und sie, es steht geschrieben, sie lauerten darauf, ob sie einen Fehler bei ihm finden würden. Sie lauerten darauf. Die haben nach Fehlern gesucht, die hatten auch diese kritische Haltung, diese fehlersuchende Haltung. Wie endet die Geschichte? Muss ich mal kurz suchen. Lukas 6. Vers 7. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hat, steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach ihm Jesus zu ihm, ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Das ist eine Fangfrage für alle Theologen. Und die Theologen denken alle nur richtig oder falsch, richtig oder falsch. Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Er aber tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurde mit Raserei erfüllt, Unverstand, Anoia ist das griechische Wort dafür. Bedeutet so viel wie Verrücktheit. Ja, das ist ein richtig krasser Ausdruck. Unverstand steht in der Schlachter, sehr schlecht übersetzt, viel zu harmlos. Verwirrung ist richtig, Verrücktheit, ja, ist das passende Wort. Anoia, das ist im Griechischen. Sie aber wurden mit Raserei, Verwirrtheit, Verwirrung, Verrücktheit erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus tun können. Das ist keine alttestamentliche Kuriosität oder Obskurität, die wir hier finden. Nein, die Gegenwart Gottes, die Wolkensäule, wird alle Leute, die ein kritisches Herz oder Fehler suchen oder sonst eine feindliche Haltung haben, verwirren und durcheinander bringen. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Gegenwart Gottes ist ein ziemlich guter Schutz, ne? Wenn man in der da lebt. Und dann geht es weiter in 2. Mose 16, Vers 10. Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels redete, da wandten sie sich zur Wüste und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Die gleiche Wolke, die Tod und Verderben für die Ägypter gebracht hat, beinhaltete die Herrlichkeit Gottes. Und das war viel mehr als einfach nur ein Engel, der mit ihm zieht. Das war Gott selbst. Wir haben gerade eben gelesen, der Herr schaute aus der Wolke heraus. 14 Vers 24. Der Herr schaute aus der Wolke heraus. Gott selbst war in der Wolke. Mose sagt zu Gott, Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann führen wir uns nicht herauf. Okay, Gott geht mit ihnen. Ja. Und sie brauchen nichts zu fürchten. Die Ägypter waren damals die größte Weltmacht zu der Zeit. Die hatten die größte und beste Armee. Von der Armee war nichts mehr übrig. Nichts mehr. Es steht geschrieben in Vers 28, und die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Wenn wir der Wolke folgen, wenn wir diesen Weg gehen, der Gegenwart Gottes, dann brauchen wir keine Angst haben. Dann brauchen wir wirklich keine Angst haben. Und dann schließt letztendlich, bringt die Wolke sie zu dem Berg Sinai. Und ich denke wirklich, das ist, wo die Wolke uns als Gemeinde hinbringen möchte. Zu dieser Begegnung mit Gott. Wir wissen mittlerweile alle, okay, wir haben ein Problem, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit Glauben. Ne? Haben wir jetzt, hat Gott die meisten hier wahrscheinlich schon überführt. So. Wir haben vorher alle gedacht, okay, wir glauben, und mit einem Gemeinde, nein, wir haben eigentlich gar keinen Glauben, einen ziemlich kleinen Glauben. Wir sind fast alle eigentlich ziemlich kleingläubig hier in unserer Versammlung. Gott hat das ja sehr deutliche Worte dazu uns gesprochen, Ermahnungen zu uns gesprochen. Und die meisten von uns sind oder waren voller Furcht. Auch nicht so toll. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass wir nicht toll sind. Okay. Und Gott hat noch so ein paar andere Sachen zu uns gesagt. Ja. Und wisst ihr, viele von euch und viele von uns haben diesen Schrei im Herzen, ja Gott, ich möchte wirklich die Furcht loswerden. Du hast doch verheißen, du bist doch gekommen, Lukas 1,74, um uns, dass wir dir dienen alle Tage in Heiligkeit und ohne Furcht. Das ist eine Verheißung. Gott ist gekommen, damit wir alle Tage unseres Lebens in Heiligkeit und ohne Furcht dienen. Gott ist gekommen, um uns von der Angst frei zu machen. Und jeder, der hier länger ist, der hat schon mal gesehen, dass Furcht wirklich ein Geist ist. Okay. So, wir wünschen uns das, dass Gott uns von aller Furcht freimacht. Und wir wünschen uns wahrscheinlich, seit wir Christen sind, seit wir wiedergeboren sind, dass wir doch Glauben kriegen, endlich mal, dass wir auch ein paar Berge versetzen können. Okay. Gott sieht diese Wünsche in euch. Ja. Und wenn wir der Wolke folgen, dann werden wir ganz schnell an den Ort kommen, wo Gott eine Lösung hat und wo Gott uns diese Herzenswünsche erfüllen wird. Und wo Gott uns wirklich frei von Angst machen wird. Das heißt nämlich in 2. Mose 19, da sagt Gott, in 2. Mose 19, Vers 9, da sprach der Herr zu Mose, sie sind jetzt beim Sinai angekommen, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für immer glaubt. Gott sagt, ich werde euch begegnen. Und diese Begegnung, wenn ihr da mitmacht, die wird bewirken, dass ihr Glauben haben werdet. Das ist Gottes Lösung. Gott führt die Israeliten. Die Israeliten hatten null Glauben. Von Anfang an. Mose sagt, als Gott ihm das erste Mal erschienen hat, Gott, die werden mir nie glauben. Ja. Gott sagt, hier, tu die und die Wunder, dann werden sie dir wegen den Wundern glauben. Okay, das hat ein bisschen funktioniert. Ja. Aber wir sehen, durch die ganze Reise durch, und der Hebräerbrief bestätigt uns das, dass es ein Volk mit einem bösen, ungläubigen Herzen war. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber Gottes Lösung ist eine Begegnung mit ihm, ist wieder er selber. Dummerweise ist das Volk vor ihm weggelaufen. Kann Gott in seiner Allmacht auch nichts machen. Das ist die Lösung. Ich will zu euch kommen und mit euch reden, damit ihr mir für alle Zeit glaubt. Und ich glaube, Gott wird auch zu uns kommen und sich uns zeigen, damit wir ihm wirklich glauben. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ich sage das nochmal, ich glaube, uns steht dieser dritte Tag bevor. Ich weiß nicht wann, aber ich, im Glauben spreche ich das hier, dass uns als Gemeinde dieser dritte Tag bevorsteht, dass das der Weg ist, wo die Wolke uns hinführen wird. Und nicht individuell für Einzelne, sondern gemeinschaftlich. Das ist ein großer Unterschied zwischen. Ja. Okay. Ich höre hier auf. Wir haben noch ungefähr 20 Bibelstellen. Noch mehr eigentlich. Okay. Was die Wolke alles macht. Ja. Die Herrlichkeit Gottes ist in der Wolke. Die Wolke führt uns zu einer Begegnung mit Gott. Ja, weil Gott selbst ist das Ziel. Seine Gegenwart ist der Weg. Dich zu kennen, ist ewiges Leben. Ja, nicht irgendwie ein Übergabegebet sprechen oder eine einzelne, singuläre Erfahrung mit dem Heiligen Geist haben. Das ist nicht ewiges Leben. Gott zu kennen, ist ewiges Leben. Das Volk kannte die Werke Gottes, Mose aber kannte die Wege Gottes. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn wir die Wege Gottes kennen, dann wissen wir, warum Gott etwas tut. Das ist etwas anderes, als einfach nur zu sehen, dass er etwas tut. Aber sobald Gott etwas nicht tut, sind wir alle, oh Gott, warum machst du nicht? Und, oh, früher war alles viel besser. Und so. Ja, das heißt, wir kennen die Wege Gottes nicht. Die Wolke ist ein Zeichen für sein Volk. Die Herrlichkeit Gottes ist in der Wolke. Die Wolke bringt die Gottesfurcht. Das sehen wir, wenn wir noch in Vers 16, ja, den nehmen wir noch mit. Es geschah, als der dritte Tag kam, und 2. Mose 19, 16, und es noch früher Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, eine dichte Wolke lag auf dem Berg, und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern, da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Die Wolke bringt die Gottesfurcht, den Respekt vor Gott. Dann, interessanterweise, gibt es nur eine einzige Person in der ganzen Bibel, die in die Wolke hineingeht. Die Wolke war immer in einem gewissen Abstand zum Volk Israel. Aber es gibt eine einzige Person, Mose, die in die Wolke reingeht. Der einzige. Kein anderer sonst hat es geschafft, in die Wolke zu gehen. Als die Wolke den Tempel füllte, konnte keiner reingehen. Die lagen alle flach auf dem Boden. Ja, Mose war. Gott hat Mose zu sich in die Wolke gerufen. Und als Mose dann den Auftrag kriegt, diese Stiftshütte zu bauen, mit all den vielen Details und Einzelheiten, steht dann geschrieben, als Mose alles so gemacht hatte, wie Gott es ihm gesagt hatte, kam die Wolke und füllte die Stiftshütte komplett aus, sodass keiner reingehen konnte. Das bedeutet, die Wolke, die Gegenwart, manifeste Gegenwart Gottes, ist die Bestätigung. Wunder und Zeichen sind nicht die Bestätigung. Gott tut auch, das ist nicht die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, ja? Gott tut auch durch einen Esel Wunder. Und Gott benutzt auch Leute, die ihn nicht wirklich kennen, um Wunder zu tun. Und Jesus sagt, es wird Leute geben, die haben Dämonen ausgetrieben und Zeichen Wunder getan. Und er wird zu ihnen sagen, haut ab, ich kenne euch nicht. So, wenn wir uns darauf verlassen, dass, ja, aber Gott, ich treibe doch Dämonen aus, also bin ich auf dem richtigen Weg. Nein, wir können verführt sein. Aber die ultimative Bestätigung von Gott ist seine manifeste Gegenwart in unserem Leben. Wenn wir die haben, dann wissen wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Ob wir viele Wunder oder wenige Wunder erleben, wenn wir die Gegenwart haben, sind wir auf dem richtigen Weg. Wunder können auch nur von einem Engel kommen, müssen nicht unbedingt direkt von Gott kommen. Aber die Gegenwart Gottes ist die Bestätigung. Dann in der Wolke erkennt Mose die Barmherzigkeit Gottes. Die Wolke erscheint direkt über dem Gnadenthron. Das sind alles Sachen, die ich jetzt nur so schnell durchlaufe, die wir nicht im Einzelnen besprechen können. Als die Wolke verschwindet, kommt das Gericht Gottes. Die Wolke Gottes, die Gegenwart Gottes, macht diese Einzigartigkeit. In 5. Mose Vers 4 sagt Mose so im Rückblick auf diese ganze Geschichte, das hat es noch nie gegeben, dass Gott mit einem Volk mitzieht, von Station zu Station, und dass er all diese Dinge tut. Das hat es noch nie gegeben in der ganzen Geschichte. Das stimmt. Das hat es noch nie gegeben. Und heutzutage gibt es wieder ein Volk, das einzigartig ist und mit dem Gott mitzieht, von Station zu Station. Dieses Volk ist keine tatsächliche physische Nation, sondern es ist der Leib Christi, der wahre Leib Christi. Ja, das ist der Leib Christi, der der Wolke folgt. Und wenn ihr immer noch denkt, dass das irgendeine alttestamentliche Kuriosität ist, dann könnt ihr euch ja mal die ganzen Stellen aus dem Neuen Testament durchlesen, wo auf einmal Jesus eine Wolke ihn umkleidet auf dem Berg. Oder in Daniel 7, Vers 13 steht, dass der Sohn des Menschen in einer Wolke wiederkommen wird. Und wir erinnern uns, Jesus ist in einer Wolke aufgefahren zum Himmel. So haben ihn die Jünger gesehen. Und wir haben uns immer gewundert, was hat Gott hier mit Wolken und sowas? Das ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Das ist, was Gott aussendet. Markus 3, 26 zum Beispiel, können einige von den Versen noch mal schnell mitnehmen. Markus 13, 26, da heißt es: Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. In der Wolke, damals in der Wüste, war Gottes Kraft drinnen und Gottes Herrlichkeit war in der Wolke. Jesus wird irgendwann wiederkommen in einer Wolke mit Kraft und Herrlichkeit. Lukas 9, 35. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Och, interessant, ja, das Volk Israel hat sich auch vor der Wolke gefürchtet. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Hier erscheint wieder eine Wolke, die bewirkt wieder Gottes Furcht. Die Wolke bewirkt wieder eine klare Wegweisung. Dies ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Interessante Parallele finden wir hier. Und Offenbarung. Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Und auch die, welche ihn bestochen haben. Und dann heißt es weiter in Offenbarung 14,6. Ja. Und ich sah. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Und in Mose lesen wir, dass sie der Wolke gefolgt sind, wohin die Wolke auch ging. In 5. Mose, da heißt es: Als die Wolke sich lagerte, warteten sie, bis sie weiterging. Ja. 4. Mose 9, zum Beispiel. Wenn die Wolke ein Jahr gewartet haben, haben sie ein Jahr gewartet. Hat die Wolke eine Woche gewartet, haben sie eine Woche gewartet. Hat die Wolke sich erhoben, sind sie alle hinterher. Ja? Von den Überwindern heißt es, sie werden dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Das Lamm ist in der Wolke drin. Mose sieht das Lamm Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Schwachheit Gottes, als er Gott in einer Wolke an ihm vorüberzieht. 2. Mose 33, 34, da sieht Mose das. Ja. Und genau das wollen wir auch machen. Wir wollen der Wolke und dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Und diese Wolke, die hat ein Ziel, den Berg Zion. Und es kann sein, dass das Ziel ist noch in weiter Ferne, aber das hält uns nicht ab. Wir wissen, wir haben viele Stationen und wir werden Gott begegnen auf diesen Stationen. Wir werden eine tatsächliche Begegnung mit dem allmächtigen Gott haben, die uns für immer verändern wird. Die uns, wenn wir es aushalten wird, all unseren Unglauben austreiben wird. Und die uns mit Gottesfurcht fürchten wird. Etwas, was wir unmöglich selber machen können. Die uns alle Furcht austreiben wird. Wir werden keine Angst mehr haben. Und wir werden an einem Ort leben, wo wir so sicher sind, dass wir vor allen Erschütterungen, die in dieser Welt passieren, keine Angst haben müssen. Weil wir sind geborgen in einer Wolke, ja, die uns beschützt. Die Wolke ist eine Bedeckung. Am Anfang, zum Eingang, habe ich diesen Vers gelesen, wo es heißt, dass der Berg Zion von einer Wolke der Gegenwart Gottes überschattet sein wird. Nachdem Gott sein Gericht vollzogen hat und es gereinigt hat. Es wird eine Wolkensäule und Feuersäule da sein. Das war der erste Vers, den ich heute vor dem Lobpreis gelesen habe. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Dass du uns diese innere Salbung, dieses innere Zeugnis gegeben hast, das uns den Weg weist. Und es heißt, wir haben gelesen, dass die Wolke ihnen Licht war in der Nacht. Und es heißt, dass du, dein Wort, das Wort Gottes, uns ein Licht auf unserem Weg ist. Und du weist uns den Weg. Und du, deine Gegenwart, ist die Lösung für alle Probleme. Und gib uns die Geduld, zu warten auf deine Wegweisung. Gib uns die Geduld, so lange zu warten, bis wir sehen, dass die Wolke sich bewegt. Gib uns die Geduld, der Wolke zu folgen und dem Lamm zu folgen, wohin es auch geht. Und wenn es Wege einschlägt, die wir nie freiwillig gehen würden, gib uns die Gnade, dass wir dir folgen können. Gib uns als Gruppe die Gnade, dass wir in der Lage sind, deiner Wolke zu folgen. Und danke, dass du für alles gesorgt hast, Vater. Danke, dass deine Versorgung all-inclusive ist. Du bist unser Schutz. Du wirst uns bewahren vor jedem Hindernis, vor jedem Feind, vor jedem Dämon wirst du uns bewahren. Du wirst uns vor der Welt bewahren. Und du wirst alle Leute verwirren, die mit einer falschen Herzenshaltung zu dir kommen und uns beschützen. Danke, dass wir deine Herrlichkeit erleben werden. Danke, dass wir einen dritten Tag erleben werden, wo du herabkommen wirst und wo alles anders wird, wo du plötzlich herabfahren wirst und wo wir staunen werden und Dinge sehen werden, die kein Auge gehört noch gesehen hat. Danke, dass du die Gottesfurcht in uns hineinlegen wirst. Danke, dass du uns mit Glauben vollmachen wirst, mit deinem Glauben. Gib uns die Gnade, dass wir deiner Wolke folgen können. Und gib uns die Gnade, Jesus. Alle die in ihrer eigenen Welt, die in irgendeiner Fantasiewelt, in irgendeiner Lüge leben. Jesus, ich bitte dich, hab Erbarmen und reiß sie heraus aus ihren Träumen. Reiß sie heraus und bring sie in deine Realität. Und wenn sie deine Gegenwart mit einem komischen Gefühl verwechseln, Jesus. Reiß sie heraus. Danke für deine Gnade und danke für deine Barmherzigkeit. Danke, dass wir bei dir Fehler machen dürfen und dass du uns vergibst, Jesus. Und ich bitte dich, sei uns gnädig. Sei uns gnädig. Wir singen noch ein Lied.